Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen sehr besonderen Tag. Heute ist nämlich Heiligabend, der 24. Dezember. Da hat das Team von The Pioneer wirklich nicht schlecht gestaunt, als Till Brönner zu uns ins Podcaststudio kam, seine Trompete auspackte und zum kleinen Weihnachtskonzert aufspielte Let It Snow. Der Mann ist trotz seines Weltruhms in der Musikszene bodenständig geblieben. Er hat mit Aretha Franklin zusammen im Weißen Haus gespielt vor Barack Obama. Er war für den Grammy nominiert und in der sagenumwobenen Hall of Fame des internationalen Musikbusiness in der New Yorker Carnegie Hall hat er natürlich auch schon gespielt. Und über besondere Fähigkeiten scheint der Mann auch zu verfügen, denn kurz nachdem er für uns Let It Snow gespielt hatte, fing es draußen vor der Studiotür tatsächlich an zu schneien. Respekt. Ich hatte Till Brönner eingeladen, um mit ihm über den Zauber des Weihnachtsfestes zu sprechen. Genau wie schon im vergangenen Jahr, wo dieser heilige Abend allerdings noch stark von der Pandemie beeinflusst war. Viele Familien konnten eben nicht zusammen feiern, aufgrund von akuter Erkrankung oder allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Die Kulturbranche lag nach 2 Pandemiejahren am Boden. Es war nicht völlig frei von Zuversicht, dass damalige Gespräch, aber in weiten Teilen war es ein ernsthaftes, ein kritisches, ja, auch ein skeptisches Gespräch, Weihnachten 2021. Till Brönner ist keiner, der sich den Mund verbieten lässt. Er spielt nicht nur selbst, er denkt auch noch selbst, nicht quer, sondern geradeaus. Auch deshalb schätze ich ihn so. Also, auf in diese weihnachtliche Reise mit Till Brönner als unserem Weihnachtsbotschafter. Was hat sich verändert in diesem Jahr und was, bitteschön, sollte sich verändern? Zwischendrin gibt's Musik von und mit Till Brönner. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Till Brönner.
Guten Morgen.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war gerade ein Weihnachtsalbum eingespielt worden. Ohne Lametta, hast du gesagt, ein besinnliches Album war das, kein Bombast. Müsstest du jetzt, nachdem Corona so gut wie vorbei ist, nicht ein anderes Album aufnehmen? Mehr Bombast? Glücklicher, lauter vielleicht?
Ich habe natürlich Riesenlust, Weihnachtsalben so aufzunehmen, wie man sie eigentlich auch aufnehmen sollte. Gleichzeitig bin ich total happy, dass wir mit dem zweiten Album ein intimes, zurückgenommenes, nicht so glamouröses Album aufgenommen haben, weil es mitten in die Corona-Zeit hineinfiel. Und es gibt ja solches und solches Weihnachten und nicht für jeden bedeutet Weihnachten dasselbe. Und man sieht auch am Erfolg, unbescheidenerweise bemerkt, dass Menschen dieses nicht so kitschige Weihnachten eben auch gerne mögen und dass das in gewisser Weise auch was Weltliches und was sehr, sehr Persönliches hat. Und jetzt können wir beides abdecken. Das nächste sollte dann aber schon wieder ordentlich Klingglöckchen aufweisen.
Denn Jazz kann ja mehr als kitschig oder gar klebrig sein, könnte ja Lebensfreude, auch eine Freestyle-Lebensfreude, also eine etwas noch ungebändigte Lebensfreude ausdrücken. Oder würdest du sagen, so weit sind wir auch noch nicht?
Also wir wissen ja vor allen Dingen immer ziemlich gut in Deutschland, was wir nicht dürfen und was wir nicht sollten und all das. Also da sind wir, glaube ich, Weltmeister. Und ich glaube, gerade deswegen ist das Weihnachtsfest der beste Grund, um wieder ein Fest zu feiern. Weil wenn nicht dieses, welches dann? Weil wenn es morgen vorbei ist und bei all den Sorgen und Fragen, die gerade ins Hause stehen, dann haben wir doch wenigstens noch ordentlich Weihnachten gefeiert. Und sollten wir andere Menschen schützen müssen, dann haben wir das auch noch in den eigenen vier Wänden getan. Auch dafür eignet sich das Datum ganz hervorragend.
Aber du neigst nicht zur Apokalypse, richtig?
Überhaupt nicht.
Viele sind ja apokalyptisch gestimmt, kleben sich an Dirigentenpulte oder gar auf die Straße in ihrer Verzweiflung, weil sie nicht glauben, dass sie die nächste Generation sind, sondern die letzte. Was ist dein Empfinden dazu?
Also ich nehme das natürlich wahr und möchte das auch nicht ignorieren. Ich glaube, es wird wieder und wie immer eine ganze Weile dauern, bevor man solche Phasen so auswerten und bewerten kann, dass man vielleicht dann doch auch dem Grund ein bisschen näher auf die Spur kommt, warum es das gegeben hat in dieser Zeit. Es gab auch andere Phänomene, ohne dass man jetzt eins benennen muss, in der Vergangenheit, wo man so rückblickend das Gefühl hatte, ah ja, da war mal Not am Mann und da gab es mal diese Phase. Also ich bin nicht so schnell mit der Bewertung dabei, allerdings apokalyptisch fühle ich mich überhaupt nicht, wenngleich ich eine Tendenz feststelle, dass das auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden gerade trifft und da steckt ja auch manchmal ein bisschen Geschäft dahinter.
Manche Künstler, zuletzt Alexander Kluge und Jonathan Mese, haben widersprochen und sagen, dass das zwar ein Hilferuf ist, aber dass es auch was Religiöses hat, das Ganze. Ein Glaubensbekenntnis sei. Sie sprechen nur noch im Chor, sagt Mese. Wir alle werden sterben. Wir müssen erwachen und den Weg zur Sonne finden. Bis dahin müssen wir leider alle Kunst zerstören.
Ja, das eine hat mit dem anderen nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also ich denke, es ist eine Art Reizumleitung, sich in dem Fall die Kunst dann herzunehmen, weil sie niemand anders gerade besetzt oder zerstört oder weil man damit Aufsehen erregen kann, ist eine Möglichkeit. Sicherlich ist aber vor allen Dingen auch der Impuls, all das machen und tun zu müssen, etwas, was daraus rührt und vielleicht daraus resultiert, dass man das Gefühl hat, an keiner Stelle mehr diese Art von Ernsthaftigkeit so zu spüren. Es ist halt auch ganz schön zerfasert, was wir gerade so erleben. Man hat das Gefühl, es sind der Baustellen über viele, die man alle gleichzeitig zunähen und kontrollieren und in Ordnung bringen muss. Und da möchte man sich für eine entscheiden, habe ich das Gefühl. Und das geht offenbar dieser letzten Generation so, denn ein faktenbasiert scheint mir das nicht vonstatten zu gehen.
Also eher ein Überforderungssymptom dieser Gesellschaft, die zu viele Baustellen hat, die sie nicht geschlossen und gar nicht vorangebracht kriegt.
Ja, man fühlt sich nicht an den Händen genommen, sondern man fühlt sich eigentlich von all den vielen Baustellen und den Ängsten so bedroht, dass man sich eigentlich reflexartig an den Händen fassen möchte. Es ist eine Art Lichterkette sozusagen. In der Gemeinschaft fühlen wir uns da wenigstens ein bisschen stärker und haben auch noch aufmerksam gemacht auf etwas. Es ist sicherlich ein Mangel an Ansprache und ein Übermaß an Angst. So sehe ich das.
Mir ist trotzdem diese Art des Protestes fremd, weil ich das Gefühl habe, er lenkt eigentlich vom eigentlichen Thema, dass mit dem Klima was nicht stimmt, vielleicht auch mit unserer industriellen Produktion nicht stimmt, lenkt er unfassbar ab. Und jetzt sind wir dabei, Kunstwerke zu zerstören. Eigentlich führt für mich gar kein Weg dorthin, alte Meister zu zerstören und gleichzeitig die Menschheit retten zu wollen.
Es besteht schlichtweg kein Zusammenhang zwischen dem Kunstwerk und der Angst in dem Fall. Aber es gibt offenbar auch nur noch wenige Türchen, mit denen man Aufmerksamkeit erregen kann. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Wie kann man der Gesellschaft, auch den Jüngeren, wir haben beide Kinder, wie kann man denen die Angst nehmen?
Indem man es anders vorlebt. Wenn ich mit meiner Zweijährigen auf dem Sofa sitze, komme ich sowieso nicht in die Verlegenheit, ihr die Welt erklären zu müssen, sondern ich erinnere mich vor allen Dingen an mich selber und an den Alltag und stelle fest, dass das in diesem kleinen, recht eng gefassten Rahmen auch mich selber als Erwachsener schon genug herausfordert, um tatsächlich beschäftigt zu sein den Tag über. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Mit was sind wir eigentlich beschäftigt und wie viele Stunden hat so ein Tag? Und es ist eine Riesenleistung, eine Zweijährige, wenn die Kita gerade zu ist, weil alle krank sind, so zu beschäftigen, dass sie am Ende das Gefühl hat, das war ein guter Tag und man selbst eben auch. Aber es ist heilsam, sehr sogar.
Geht auch nur Freestyle.
Unbedingt.
Würdest du der Zweijährigen, wenn sie das verstehen würde, erklären, in welcher Welt sie hier eigentlich gelandet ist. Wir sind ganz, ganz am Ende des Jahres 2022. Wir haben einiges hinter uns, einiges wie der Krieg in der Ukraine läuft auch noch. Wie würdest du erklären, wo sind wir gerade?
Ich glaube nicht, dass wir eine Möglichkeit haben, Zweijährigen sowas zu erklären. Ich glaube nur, dass ich ihr nach wie vor und mich selbst in dieses Alter zurückversetzend versuchen kann, den Alltag so zu erleichtern und letztlich mir doch das Positive immer wieder zu sehen. Das klingt komisch und pathetisch, aber genau darum geht es. Und ich lerne ja vor allen Dingen von meiner Tochter etwas, nicht nur umgedreht. Ich lerne ja von meiner Tochter, um was ich mich selber schon ganz, ganz lange nicht mehr gekümmert habe, wenn ich mit ihr durch ein Bilderbuch gehe. Und ich glaube, da werden wir alle fündig. Wir haben gar keine andere
Zum
Wahl.
Zum Beispiel, was lernst du da, wenn ihr durch das Bilderbuch geht?
Na, wir wohnen schon seit einiger Zeit jetzt nicht mehr in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb. Und alleine mit ihr spazieren zu gehen und festzustellen, dass ich schon lange nicht mehr so spazieren gegangen bin, wie ich es eigentlich tun sollte, um mein eigenes Seelengerüst zu
pflegen. Also langsamer zum Beispiel.
Unglaublich, ja. Viel, viel langsamer. Und tatsächlich mir wieder die einfachen Dinge zu erklären. Das ist wie bei meinen Trompetenstudenten auch. Wenn ich anfange, endlich Antworten zu finden auf die Fragen, die mir gestellt werden, dann stelle ich fest, es sind Fragen, die ich eigentlich mir selbst stellen müsste. Und genau deswegen ist das Unterrichten so gut und das mit Kindern nicht anders.
Weihnachten steht vor der Tür, wir sind kurz vor dem Heiligen Abend. Wie verbringst du ihn? Und wirst du die Trompete dann auspacken und spielen zu Hause?
Also für meine Tochter tue ich das wieder. Das macht auch Spaß. Die hat auch einen lustigen Bezug zur Trompete. Also da wird nichts erzwungen oder so. Aber sie kriegt tatsächlich schon ordentlich Töne auf dem Instrument zustande. Und ich koche wahnsinnig gerne. Und letztlich ist für mich Weihnachten auch ein Fest für die Kinder. Und für mich selber wäre es, glaube ich, mit einer guten Mahlzeit und viel Ruhe getan.
Viel Ruhe und vielleicht ein bisschen Rotwein.
Unbedingt.
Unbedingt. Das Jahr 23 steht vor der Tür. Was sind so deine Erwartungen? Wird das ein Jahr sein, in dem wir haben wirtschaftlich ein paar Themen vor der Brust? Der Krieg ist nicht beendet. Ist auch völlig unklar, ob er sich nochmal ausweiten wird oder nicht. Vielleicht auch in Asien geführt werden muss. Was ist so deine Grundstimmung?
Meine Grundstimmung ist wahrscheinlich, wenn ich alles zusammenzähle, was ich den Medien entnehme und was auch andere Menschen täglich mitbekommen, eine, die mindestens abwartend ist. Also, dass ich jetzt mit großer Erleichterung nach Weihnachten in das neue Jahr blicke und sage, das kann ja gar nicht mehr schlimmer werden, das habe ich mir schon länger abgewöhnt. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass ich als Künstler nun mal auch professionellerweise derjenige bin, der dafür zuständig ist, Zuversicht zu verbreiten auf der Bühne.
Zerstreuung, ein bisschen Zerstreuung auch.
Sowohl als auch, ja. Und ich bin quasi auch mein eigener Therapeut, was das angeht. Ich habe den großen Luxus, eine Trompete in die Hand nehmen zu können und tatsächlich in eine andere Welt abzutauchen und Menschen in diese Welt mitzunehmen, die Zeit stehen lassen zu können, für eine Weile anhalten zu können. Und ich merke aber, dass genau das auch in den letzten Jahren, in wenigen Jahren natürlich schwerer geworden ist. Denn die Menschen sind nicht so viel in Konzerte gestürmt. Sie durften eine ganze Zeit lang nicht in Konzerte gehen. Sie haben auch nicht dieses Gefühl der Leichtigkeit, der Ungezwungenheit mit Konzertbesuchen verbunden, wie das in der Vergangenheit war. Und zu all dem Übel müssen Künstler jetzt auch noch dafür sorgen, dass sie wieder mit der gleichen Leichtigkeit auf die Bühne gehen, obwohl auch sie selber mit großen, großen Hürden und Fragezeichen versehen waren in der letzten Zeit. Aber das ist unsere Rolle. Und auch wenn wir vielleicht politisch ein bisschen besser organisiert sein müssen in Zukunft, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, bleibt es so, dass wir auf der Bühne etwas verkörpern, dass Menschen frei von allen Problemen als etwas wie ihren Schatz abgespeichert haben. Und das ist eine Verantwortung, die mir auch während der Zeit immer ein bisschen klarer noch geworden ist.
Wobei wir immer noch ja so eine Art Post-Corona-Trauma haben, auch in den Konzertsälen. Ich war jetzt im Tempodrom kürzlich, da merkt man schon, ein Teil der Leute hat eine Maske auf, der andere Teil nicht. Jeder guckt, wie eng ist der Nachbar eigentlich zu mir? Wie sind hier die Belüftungsverhältnisse? Also die alte Unbeschwertheit ist noch nicht zurück, oder?
Nein, auf keinen Fall. Ich wünschte mir, sie wäre zurück, aber man kann, nachdem so großflächig die ganze Kulturszene und die Konzertszene erstmal sozusagen als der Übeltäter ein bisschen dargestellt wurde, nicht erwarten, dass Menschen noch dazu teilweise älteren Kalibers das Gefühl haben, dass sie da wieder so hingehen wie früher oder
ja,
so.
Ja, nicht ein bisschen, sondern die Kulturszene war ja gleichgestellt mit Prostitution und Bordellbesuch, war ja wirklich sozusagen der Sündenpfuhl des öffentlichen Lebens. Das Einzige, was wirklich anhaltend fast 2 Jahre mit Pausentaste versehen war. Was ist da bei dir geblieben? Du hast damals dich auch wütend geäußert. Ist das komplett verflogen oder bleibt da was?
Da ist ganz viel geblieben. Verflogen ist da gar nichts. Ich habe nicht vergessen, wie reflexartig die Kulturszene letztlich doch auch in der Mangelung an Organisation und an Gegenwehr dafür herhalten musste, dass man staatlicherseits Maßnahmen ergriff und in der Zwischenzeit einfach ja doch weiter wurscheln konnte an all den anderen Fragen. Wir hatten keine Gewerkschaften und wir haben bis dato immer noch keine nennenswerten Gewerkschaften und ich spüre noch immer keine brauchbaren Aktivitäten, dass das so organisiert wird, dass man in Zukunft zumindest, was den politischen Teil angeht, dieser sehr, sehr einträglichen, für die Gesellschaft sehr, sehr einträglichen Eventszene, dass man da jetzt so aufgestellt wäre, dass beim nächsten Pandemiefall alles ein bisschen besser läuft. Was ich schon feststelle, ist, dass es sehr lange gebraucht hat, bis auch die Politik versteht, dass wir in Deutschland insbesondere eine sehr große Verantwortung unserer eigenen Kultur gegenüber haben und eben nicht immer nur auf Länder verweisen, wie wir das an anderen Stellen reflexartig tun, denen es ja viel schlechter geht als uns, wenn eine kritische Frage kommt, ob man denn im eigenen Lande möglicherweise irgendetwas versäumt. Also diesen Reflex, den kenne ich ganz gut, aber wir haben eine erhöhte Verantwortung der Kulturszene gegenüber und es ist ja auch erwiesen worden, glücklicherweise, dass man sich in Konzertsälen, wo sehr kultiviert miteinander umgegangen wird, nicht ansteckt.
Hatte das für dich auch im Rückblick betrachtet, Peter Maffay, andere haben sich da diese Richtung geäußert, hatte das was von Zensur?
Zensur hatte ich nicht das Gefühl, dort sehen zu wollen, aber es war ein Platzhalter, muss ich sagen.
Und Sündenbock.
Es war ein Sündenbock, total klar. Man wusste noch nicht, wie damit umgehen. Man wollte Menschen aber doch mit irgendetwas an Regelwerken ausstatten, an die sie sich halten können. Und mich hat damals ja sehr gewundert, dass nicht mehr prominente Künstler ihren Mund aufgemacht haben. Denn da haben wirklich einige vor großen Existenzproblemen gestanden, tun es teilweise immer noch. Es wird darüber aktuell nicht mehr so diskutiert. Und ich glaube, das Learning für mich, und das ist eine Vermutung, die ich habe, ich gebe das ganz offen zu, ist, dass viele, gerade prominente Künstler, keine Lust hatten, dass ihr Nimbus, den sie sich mühsam erarbeitet haben, durch so relativ banale Aspekte wie das ist mein Beruf, damit verdient der Künstler Geld, der hat auch eine Steuernummer, dass sowas das Publikum erreicht. Ist tatsächlich auch während der Corona-Pandemie, just in der Zeit, in der mich damals der Zorn so überkam, auch hier und da mal, da ist mir mal eine Wortmeldung entgegengeschwört, wie dass sie das total doof fanden, dass sie von jemandem wie mir sowas hören. Sie, ja, ich habe ja alle ihre Platten im Schrank, Herr Brönner, und sie sind der größte Künstler, aber seitdem sie die Regierung angreifen, dann höre ich das nicht mehr. Mhm. Und sowas muss ein Künstler wissen, sowas muss ein Künstler einplanen, wenn er sich politisch äußert. Und ich glaube, einige haben das gleich schon mal prophylaktisch nicht getan.
Eingepreist sozusagen. Mhm. Gleichzeitig bist du ja auch nicht derjenige, der bei jeder Unterschriftensammlung für und gegen Krieg, für und gegen schwere Waffen dabei ist. Man kann ja auch sagen, viele Künstler, Schriftsteller insbesondere hier, haben das Haltungsgeschäft zu ihrem Main Business gemacht und sind kaum noch dabei, große Werke vorzulegen oder überhaupt diesen Anspruch für sich gelten zu lassen. Wie stehst du dazu, dass der Künstler als Haltungsapologet seinen Auftritt hat und die Kunst zur Nebensache wird?
Es gibt und gab immer Künstler in Deutschland, die mindestens so sehr für ihre politische Meinung auch geschätzt wurden oder bekannt geworden sind. Ich selber war da eigentlich immer sehr zurückhaltend. Das heißt nicht, dass ich unpolitisch wäre, ganz im Gegenteil. Sich reflexartig für Frieden, Gerechtigkeit und für soziale Belange einzusetzen, das ist auch schick, ist ganz klar. Als Künstler links zu sein, ist auch schick. Aber sich als denkender Mensch der Gesellschaft so zu nähern und sich seine Gedanken zu machen, vielleicht fernab des großen Aufmerksamkeitszentrums. Das habe ich mir natürlich trotzdem nie nehmen lassen. Und ich komme da zu, sagen wir mal, durchaus gemischten Ergebnissen am Ende des Tages, auf wem zum Beispiel die Hauptsteuerlast in Deutschland liegt gerade. Ne? Und wir haben es im Wesentlichen mit einem Land
zu
tun.
Auf wem liegt sie? Auf denen, die viel verdienen?
Auf denen, die viel verdienen. Aber die Menschen glauben, glaube ich, dass es ganz, ganz viele Menschen sind, die ganz, ganz viel verdienen. Und dass es ein ganz großes Ungerechtigkeitsproblem ist. Und ich glaube, zu wenig Menschen ist klar, dass die ganz, ganz große Masse in Deutschland relativ wenig verdient. Also jemand im Ausland zu erklären, dass wir in einem Land wie Deutschland leben mit diesem Image, von dem man sagt, es ist immer noch ein sehr, sehr reiches Land, wo aber so viele Menschen wirklich am Rande der Existenz leben und wirklich gucken müssen und rechnen müssen und Gaspreise und dergleichen plötzlich irgendwie schon große Existenzfragen in Haushalte hineinspülen, das ist doch eigentlich peinlich in gewisser Weise. Das kann man ja auch niemandem anderen erklären. Aber es ist eine ganz kleine Gruppe, die sehr viel Geld nun mal offenbar auf sich vereint und es auch gleichzeitig ganz gut als Feindbild taugt und macht.
Denn Spitzensteuersatz hoch, Erbschaftssteuer hoch, wegnehmen, wegnehmen, das ist das Programm der Linken, das natürlich resoniert und bis weit in diese Ampelkoalition hinein eigentlich mehrheitsfähig geworden ist.
Ja, und wir werden das auch noch eine ganze Weile so erleben. Da bin ich ganz sicher, langfristig müsste man sicherlich dafür sorgen, dass Bildung und dass Aufklärung und dass die Chancengleichheiten, die ja tatsächlich immer eher mit sozialen Ungerechtigkeiten versucht werden auszugleichen, dass man eben doch so aufklärt und dass langfristige Ziele vielleicht auch fernab von Wahlen sichtbar angegangen werden. Wie das möglich sein soll, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, ich bin ein Fan davon, in einer Demokratie eine Regierung abzuwählen. Aber manchmal überkam mich schon der Gedanke, ob 4 Jahre vielleicht nicht doch ein wenig zu kurz sind, um wenigstens einige Ziele langfristig so anzugehen, dass man mal kurz Luft holen kann und nicht nach 1,5 Jahren schon wieder den nächsten Wahlkampf vor der Tür hat, so wie es Olaf Scholz natürlich jetzt auch für sich feststellen muss.
In Amerika gibt es ein Buch, das kauft jeder Politiker, The Permanent Campaign, dass der erste Tag der Wiederwahlkampagne beginnt am ersten Tag der Amtseinführung. So ein bisschen ist das hier mittlerweile auch der Fall.
Ja, kann ich gar nicht anders beschreiben.
Was wären Prioritäten für dich, wo du sagst, da lohnt sich ein langfristiger Atem?
Bildung, Vorbilder, obwohl das ein sehr, sehr schwieriges Wort ist. Aber Menschen, Kindern und vor allen Dingen auch im Schulbereich wieder das Gefühl zu geben, dass es sich lohnt, vor eine Klasse zu treten, ja, auch aufzuräumen, ist ein blödes Wort, aufräumen, aber letztlich doch irgendwie auch dieses Schulsystem in Deutschland und Beamten. Ich komme aus einer Beamtenfamilie, mein Vater war Lehrer, meine Mutter war auch Lehrerin, ich weiß also, was denen immer entgegengeweht ist.
Eine kindheitliche Frühbelastung.
Wenn man so möchte, ja, ich weiß, aber mein Vater war ein wunderbarer Lehrer, ohne den hätte ich die Schule gar nicht geschafft, weil er sich immer wieder hingesetzt hat mit mir. Es war ein wunderbarer Erklärer, aber Menschen eben tatsächlich so auszubilden, dass sie auch in der Lage sind, Kinder pädagogisch so an die Hand zu nehmen und auch wenn das so pathetisch klingt, aber wirklich so auszubilden, dass wir auf Dauer doch auch Menschen produzieren, die aus ihren sozialen Umfeldern oder trotz ihrer sozialen Umfelder vielleicht Aufstiegschancen haben. Das ist mir wichtig. Und das klingt aus dem Munde eines Künstlers natürlich total weltfremd. Aber warum eigentlich?
Eigentlich nicht, denn du bist ja Künstler einerseits, man könnte aber auch sagen Hochleistungssportler, Hochleistungsmusiker, Hochleistungserbringer. Nicht nur für die Steuer, sondern auch in deiner Disziplin. Also jemand, der ja an Leistung und an Training und an Üben, Anstrengung glauben muss, denn sonst wärst du nicht da.
Ich glaube, dass dieses Modell letztlich ein etwas Amerikanisches ist, wo mir gar keine andere Wahl bleibt, als mich wirklich aus meinen vier Wänden herauszubewegen. Aber genau das ist es. Ich schaue mir die Generation an, die gerade Abitur gemacht hat. Ich habe selber einen erwachsenen Sohn und das Gefühl, dass ich mich auf den Hosenboden setzen muss, das Gefühl, dass ich was erreichen möchte, das Gefühl, dass ich keine großen Verpflichtungen habe und dass das nur wenige Jahre so sein wird, in denen ich mich wirklich um mich kümmern kann und Chancen herstellen kann, statt mich ständig nur zu orientieren an Menschen, die mir erzählen, auch pass mal auf, je mehr du den da anguckst, umso mehr kannst du mit dir zufrieden sein. Das müsste das Ziel sein. Und das erreichen wir natürlich nur langfristig, aber es muss auch Menschen geben, die im Jugendbereich wieder erzählen, pass mal auf, ich will was werden. Es sind nicht nur meine Eltern, die mich nach England schicken, weil sie die Kohle haben, ins Internat und sowieso nicht an das deutsche System glauben, sondern wir in Deutschland müssen es endlich wieder schaffen, dass unsere Klassenkameraden von uns inspiriert werden. Und das hatte ich bei der Generation meines Sohnes, den ich über alles liebe, aber teilweise immer wieder auch festgestellt, dass da einfach Leute im Umfeld sind, die einfach dafür sorgen, dass du dich nicht bewegst.
Nun ist das bedingungslose Grundeinkommen ja fast ein Chiffre unserer Zeit geworden und mit dem Bürgergeld auch seiner Vollendung ziemlich nah. Man kann über 2000 Euro netto bekommen, ohne einen Handschlag zu rühren. Eine dekadente Entwicklung, deiner Meinung nach?
Ich glaube ja. Wir werden wahrscheinlich die Folgen ebenso zu spüren bekommen. Und irgendwann kommt der Nächste und sagt, das war vielleicht ein Fehler oder wir müssen das wieder ändern. Glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem man immer wieder was ändern kann, wenn man feststellt, das war eine Fehlentscheidung. In diesem Fall, glaube ich, wird es dauerhaft eine Fehlentscheidung sein. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wir scheuen uns, Strafen auszusprechen und sie anzuwenden. Wenn ich in Amerika bin, ist alleine das Falschparken so teuer. Und wenn ich dabei auch noch erwischt werde, dann kann es sein, dass ich in Los Angeles mal kurz im Schatten eines Baumes dort irgendwie 20 Minuten festgehalten werde. Und das Gefühl, was mir dieser Typ, der da aus dem Auto gestiegen ist, in diesen 20 Minuten vermittelt, das sorgt lustigerweise dafür, dass ich das nicht mehr mache. Mhm. Und ist es moralisch verwerflich, dass dieses Gefühl in diesem Zusammenhang verbreitet wird? Oder ist es einfach nur weitsichtig? Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall zielorientiert.
Das ist ja ein anderes Wort neben Leistung, das auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Autorität. Das, was du erzählst, ist ja, dass hier eine Autorität für die Durchsetzung von Spielregeln eben auch sorgt.
Spielregeln sind aus der Mode gekommen. Das klingt immer so, als ob man jemanden bevormunden möchte oder so. Wir wünschen uns, eine sehr, sehr offene Gesellschaft zu sein. Wir wünschen uns, sowas nicht mehr zu haben wie Regeln. Wir glauben offenbar, eine Gesellschaft mit Regeln ist degeneriert. Ich glaube, umgedreht wird ein Schuh draus.
Warum tun wir das eigentlich? Sind wir übermütig auf diesem Wohlstandsniveau, auf dem wir uns befinden? Oder sind wir einfach nur selbst vergessend, dass tatsächlich Bildung und diese kurze Zeit, von der du sprachst, in der man selber sich die Chancen erarbeiten kann, aus dem Leben mehr zu machen, dass wir das ignorieren? Und die Frage bleibt ja immer, warum eigentlich?
Es entwickelt sich, glaube ich, rein rechnerisch etwas daraus, dass man mit Subventionsmentalität beschreibt. Es gibt auch Regionen in Deutschland, wie das Ruhrgebiet zum Beispiel, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und bei der Frage und der Analyse, warum es mit dem Strukturwandel nicht so leicht war all die Jahre, stößt man nicht selten auf dieses Wort Subventionsmentalität. Da ist viel geschafft worden, aber da waren eben doch auch tatsächlich viele Organisationen und Strukturen da, die dafür gesorgt haben, dass sich tatsächlich auch von oben nach unten gekümmert wurde. Und ja, daraus erwächst am Ende des Tages ein Anspruch, den wir, glaube ich, mittlerweile flächendeckend erleben, dass sich gefälligst gekümmert werden muss. Und dass mir keine Verantwortung mehr selber obliegt, mich um mich und mein Leben und meine Chancen zu kümmern, und dass offenbar immer noch ein Netz aufgespannt ist, in dem ich es ganz bequem habe, das finde ich total bedenklich.
Im ersten Semester Volkswirtschaft habe ich mir das Beispiel gemerkt: Wenn du möchtest, dass die Armen was zu essen haben, dann schenk ihnen nicht Fische, sondern bring ihnen das Angeln bei. Wir sind groß dabei im Verschenken von Fischen. Warum tun das gerade Sozialdemokraten so gern? Warum bringen die den Menschen das Angeln nicht bei?
Weil sie nicht wiedergewählt werden, jedenfalls nicht in der kurzen Zeit. Die Angst, nicht wiedergewählt zu werden, die Angst, die Wahlkreise zu verlieren, die Angst, ich komme nochmal auf die große Struktur in Deutschland zu sprechen, die Angst, so viele Menschen auf einmal zu verlieren, denen man in dieser kurzen Zeit auch nicht mehr das Angeln nahebringen kann, die ist so groß. Und die ist grenzenlos mittlerweile. Und unabhängig davon, wer es auf Dauer lösen wird.
Was man an der Staatsverschuldung ja, Stichwort grenzenlos, ablesen kann.
Ja.
Auch ein bedenklicher Zustand, der dich besorgt, oder sagst du, das geht mir nichts an, das wird sich irgendwann, wird das Währungssystem halt in die Luft fliegen, aber dann bin ich nicht dabei.
Ja, ich glaube, dieses Gefühl, da bin ich nicht mehr dabei, das kann sich natürlich einstellen. Ich stelle aber fest, dass eine Menge Leute in meinem Umfeld, auch Ältere, die ich sehr schätze und immer wieder sehe, so innerlich sich verabschiedet haben. Und das sind denkende Menschen, das sind Menschen, die viel geleistet haben, das sind Menschen, die tolle Kinder auf die Welt gebracht haben. Und wenn die das Gefühl haben, dass sie das alles nicht mehr betrifft, was hier passiert, wenn die das Gefühl haben, dass die eigentlich schon keine Nachrichten mehr gucken, weil sie nicht mehr gemeint sind, wenn die das Gefühl haben, dass das, was sie ihren Kindern gesagt haben, nichts mehr ist, was da draußen en vogue ist oder was irgendwen weiterbringt, dann ist der Zustand mehr als bedenklich.
Dann hält man halt die Klappe und dann ist das die neue deutsche Innerlichkeit, die gar nicht so romantisch ist, sondern fast auch eher angstgeprägt ist, weil man draußen damit nicht reüssieren kann.
Wie kann es eigentlich sein, frage ich mich schon länger, dass man immer wieder, und auch mir ist das glücklicherweise gegeben, hinter den Fernsehkulissen auf Menschen trifft, von EU-Kommissaren bis ehemaligen großen Würdenträgern und Ministern, die einem nicht hinter vorgehaltener Hand mehr mitteilen, dass Deutschland wirtschaftlich und was das Ansehen in der Welt geht, eigentlich abgemeldet ist. Wie kommt es, dass sowas, wenn die rote Lampe leuchtet, nicht mehr gesagt wird? Aber alle wissen es. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Dass wir den Anschluss, die Digitalisierung verpasst haben, dass wir wirtschaftlich das Spiel zwischen den Mächten zu spät durchschaut haben, dass wir uns natürlich verhalten müssen in der Ukraine-Krise, das ist vollkommen klar. Aber wie sehr wir letztlich doch weisungsorientiert sind aus Amerika, das ist vollkommen klar. Da muss man kein Experte für sein. Das gesamte System nach dem Krieg ist darauf aufgebaut, dass Amerikaner ihre Sicherheit von deutschem Boden letztlich wie in Europa auch strukturieren und aufbauen konnten. Rammstein, die Geheimdienste, das ist unser großes ureigenes Steckenpferd gewesen, immer schon auch in dunklen Zeiten in Deutschland. Das ist alles noch genutzt worden. Und wir können uns aus dieser Verpflichtung, wir können uns aus dieser Zwangsjacke, wenn wir das noch so sehr möchten, nicht lösen. Wir werden da weiter Teil in dem Spiel bleiben, da bin ich ganz sicher.
War die Fußball-Weltmeisterschaft, die wir so unrühmlich und früh verlassen haben, für dich so eine Art Chiffre dafür, dass auch das eigentliche Kerngeschäft gar nicht betrieben wurde, nämlich Tore schießen und nochmal ein Tor schießen und nochmal ein Tor schießen? Ein defokussiertes Management würde man das nennen, dafür waren wir bei der Haltung ganz groß. War also diese WM mehr als ein Sportereignis für dich?
Ich habe sie gar nicht verfolgt, ehrlich gesagt. Ich hätte mich gefreut, wenn die Mannschaft trotzdem weitergekommen wäre. Man hat ja auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, ja, also so langsam strafen wir dann doch die Welt ein bisschen Lügen und hinter den Kulissen tut sich dann auch wieder was. Aber es ist tatsächlich letztlich ein großer, gigantischer Nebenschauplatz geworden. Die Haltung um die Binde, für mich eigentlich lächerlich. Ein wichtiges Thema, aber international betrachtet eben tatsächlich ein bisschen lachhaft, kann ich gar nicht anders sagen. Und selbst Gianni Infantino, man mag ihn so oder so sehen, schafft es dann noch, die Innenministerin zu brüskieren. Das fand ich dann wieder ganz lustig.
Gut, wir waren gestartet bei den Arbeitsbedingungen der Arbeitssklaven in Katar und sind gelandet bei unserem Lieblingsthema bei LGBTQ. Das war auch ein merkwürdiger Themenübersprungshandlung, kann man sagen.
Ja, sehr bigott einfach. Ne? Also zu wissen, so viele Jahre, auf was man sich da einlässt und ganz zum Schluss springen die Medien erst drauf und entrüstet sich der gesamte gesellschaftliche Ärger darüber. Es ist nicht ganz ehrlich, was da passiert ist. Und zum Schluss ist ja die Diskussion jetzt auch gerade in DFB-Kreisen wieder vielleicht dann doch eine ganz konstruktive geworden. Aber
also du würdest nicht mit Armbinde, mit der One-Love-Binde würdest du nicht den Konzertsaal betreten, oder?
Ich schließe sowas nicht aus. Wenn die Leute nach Hause gehen und sagen, wie Gott sei Dank hat er die Love-Binde am Arm getragen, weil das Konzert war nicht so gut, dann hätte ich, glaube ich, ein Problem. Es ist höchstens ein Add-on.
Verstehe. Würde denn die Stimmung, die jeweilige Stimmung, wir haben zu Corona-Zeiten gesprochen, wir sprechen jetzt im Abklingen dieser Zeit, also schlägt sich das in deiner Musik wieder? Es gibt ja keine andere Musik für mich, wo sich eigentlich momentane Stimmung in die Musik so hineintragen lässt. Ich weiß nicht, ob man Beethoven und Bach und Mozart tatsächlich aus der politischen Stimmung heraus interpretieren kann. Jazz ja, lebt ja davon, oder?
Man schreibt dem Jazz diese Fähigkeit zu, dass er Politisches, Gesellschaftliches und überhaupt Explosives widerspiegelt. Die Geschichte des Jazz war in seinen besten Zeiten vor allen Dingen davon geprägt. Es ist in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung ein wunderbares Terrain gewesen. Schwarz und Weiß innerhalb des Jazz, ein riesiges Thema. Es hat auch in den 120 Jahren, die es Jazz, muss man wirklich sich mal auf der Zunge zergehen lassen, schon gibt, immer wieder auch.
Oder erst gibt.
Ja, ist eine Frage der Sichtweise. Aber es hat immer wieder neue Ausprägungen von Jazz gegeben. Ich glaube, in keiner anderen Musik, die man mit dem Oberbegriff Jazz ausstattet oder bezeichnet, sind so viele unterschiedliche Ausprägungen mittlerweile zu verzeichnen. Und wo es hingeht, das ist noch gar nicht abzusehen. Was die Popularität dieser Musik angeht, da sprechen wir von was völlig anderem. Und sie zu vergleichen, noch in Zeiten wie heute dazu, wo Streaming letztlich das ganze Angebot regiert, da kommt man, glaube ich, nicht so weiter. Aber die Bedeutung und die Fähigkeit des Jazz im Moment zu reagieren, auf der Bühne Dinge auszuverhandeln vor Publikum und am Ende hoffentlich mit einer Art Konsens von der Bühne zu gehen, aber die Reibung nicht zu scheuen, todesmutig auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich weiß nicht, was gleich passiert, aber ich komme mit genügend Ausbildung und ich komme mit genügend Werkzeugen auf die Bühne, das wird schon schief gehen. Das habe ich immer geliebt an dieser Musik.
Das ist schon eine Art Befreiungsmusik auch doch. Traditionell sowieso, damals in den Südstaaten der USA, Martin Luther King und die Folgen. Auch heute, würdest du sagen?
Auch heute ist diese Musik für mich ganz persönlich, aber auch wenn man sich umschaut, immer wieder Musik, die nur eins zugrunde legt, nämlich wie das Individuum so frei wie möglich sich ausdrücken lassen zu können. Natürlich auf der Basis von bestimmten Zutaten, die man auch schmeckt, Zutaten, die man wiedererkennt, die man riecht, die man vielleicht auch irgendwie dem Klischee so ein bisschen anheimwerden lassen möchte. Aber ohne Klischee geht es sowieso nicht.
Aber also, es ist die am wenigsten normierte Musik, oder?
Ja, sie wird jedenfalls nicht produziert mit einem Hintergedanken, sondern sie ist das, was sie ist, in ihren besten Sekunden, denn auch da ist die Spanne nicht viel länger. In ihren besten Sekunden ist sie in der Lage, Ekstase zu produzieren und die Zeit stehen zu lassen. Aber das sind eben auch sehr, sehr besondere Momente und selbst Miles Davis würde niemals, wenn er es noch könnte, rückblickend sagen, dass über eine Länge von 45 Minuten beispielsweise nur Gutes passiert ist. Er war immer auf der Suche nach dem Moment, wo Ungewöhnliches passiert. Immer auf der Suche nach dem Moment, wo plötzlich was kippt. Und der Moment, wo es kippt, das ist der Spannende. Aber der darf eben tatsächlich nicht zur Explosion bzw. zur Zerstörung führen, weil dann ist ja auch die Musik nicht mehr da. Und das ist es. Vom Weg abkommen, sich in die Büsche schlagen und am Ende aber den Weg zurückfinden, und zwar vor Publikum. Das ist es, was der ausgebildete Jazzmusiker kann und am besten kann.
Damit sind wir wieder, um den Bogen zu schließen, bei Weihnachten und bei deinem Weihnachtsalbum, dem letzten. Wenn du jetzt sozusagen so kurz vor der Bescherung ins Studio gehen solltest und einfach mal beschreiben, was für ein Album nehmen wir auf? Da sind noch andere Musiker, da sind Produzenten, da sind eine Menge Menschen. Wie viele Leute sind bei so einer Produktion dabei im Studio?
Ach, das ist unterschiedlich. Beim letzten Mal waren wir 4,5 sozusagen, weil viel mehr war nicht vonnöten. Und beim letzten Album waren wir im üppigsten Moment 120 oder so.
Ja, stellen wir uns die 120 vor, Till. Diese 120, wie würdest du die jetzt einstimmen und sagen, dieses Weihnachten, letztes Mal haben wir ohne Lametta, das war dein Wort, ohne Lametta gespielt und gedacht auch. Wie wäre deine Botschaft an dieses 120-köpfige Team jetzt im Studio?
Das ist eine schwierige Frage. Meine Botschaft an ein solches Team wäre, ein so wiederkehrendes und wichtiges Fest wie das Weihnachtsfest. Das ist ja auch eine Säule. Wir sind ja auch in einer Zeit, in der es relativ wenig Konstanten gibt. Ne? Deswegen, irgendwie, sobald ich einer Konstante doch irgendwie habhaft werden kann, dann sorge ich gefälligst dafür, dass die so stabil wie nur irgendwas im Raum steht. Und ich würde sagen, Hunderttausende von Weihnachtsalben, die es auf der Welt gibt, von den unterschiedlichsten Künstlern und auch vielen, die ich wirklich bis zum Rest meiner Tage liebe, können ja nicht lügen. Also es muss ja offenbar dieser wunderbaren Musik und dieser Zeit und auch dieser entrückten Zeit etwas innewohnen, das uns doch auch in die Lage versetzt, einen Service an der Menschheit zu leisten. Und das kann diese Musik. Und ich möchte auf jeden Fall das Gefühl haben, dass es nichts mit meinem Alltag zu tun hat, was dieses Weihnachtsalbum beherrscht. Ich bin groß geworden in einem katholischen Umfeld im Rheinland und die Weihnachtszeit war aus musikalischen Gründen großartig. Die war auch wegen der Temperaturen, die wir haben, großartig. Und die war auch wegen allem Kulinarischen großartig. Aber nichts ist schöner, als dazu einen coolen Soundtrack zu haben und danach geht es weiter in die raue Realität.
Also Weihnachten auch als ein Stabilisator.
Unbedingt.
In einer Zeit, wo vieles bröckelt.
Definitiv.
Was ist dein Lieblingslied von anderen Künstlern? Du hast mit einem Nebensatz gesagt, du hörst auch andere Weihnachtslieder. Es gibt ja unfassbare Övres zu diesem Christmas-Thema. Welche Sängerin oder Sänger hörst du am liebsten?
Ich war als Weihnachtsmensch, als der ich mich bezeichnen würde, immer auch jemand, der sich an die Zeit insgesamt erinnert hat. Für mich zählt ja auch die Silvesterzeit, die Zeit zwischen den Jahren, immer noch zu Weihnachten, auch musikalisch. In Amerika findet man auch genau zu diesen Themen wieder Stücke. What Are You Doing New Year's Eve? Das ist ein wunderbarer Weihnachtssong, den wir auch aufgenommen haben. Aber ich erinnere auch noch sehr genau, wie vor allen Dingen während den Weihnachtstagen auch im Kino in Deutschland damals sowas wie das Dschungelbuch lief oder im Fernsehen traditionsgemäß sowas wie Sissi lief oder auch Frühstück bei Tiffany's. Moon River vom berühmten Henry Mancini ist zum Beispiel für mich ein Weihnachtssong. Einfach weil ich ihn immer an Weihnachten im Fernsehen gehört habe. Oder Jesus to a Child von George Michael haben wir auf dem letzten Album aufgenommen. Ist eigentlich kein Weihnachtssong, aber man vermisst jemanden. Und Weihnachten ist ja auch ein perfektes Fest, muss man sagen, wo einem die Vermissung wirklich die Waden raufkrabbelt. Plötzlich, ohne dass man damit gerechnet hat. Plötzlich vermisst man jemanden, den man eigentlich 364 Tage im Jahr vergessen wollte. Und das hat was Poetisches und sehr Künstlerisches. Und ja, deswegen haben wir zum Beispiel Jesus to a Child auch aufgenommen.
Würdest du singen auf dem neuen Weihnachtsalbum? Auf dem letzten hast du nur gespielt.
Ja, meine Stimme ist nicht das Allerbeste, der liebe Gott mitgegeben hat. Aber ich habe sie gelernt, so zu akzeptieren, dass ich sie in der richtigen Dosis eingesetzt auch nicht vorenthalten würde. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ich darf wirklich nur Songs singen, die über mich ganz persönlich was aussagen. Sonst wird das dünn, was da passiert. Aber das kennen viele Sänger. Die meisten Sänger singen nichts, was sie nicht auch persönlich bekleiden. Aber das musste ich als Instrumentalist tatsächlich ein bisschen von hinten durch die kalte Küche lernen. Und so mache ich das auch heute.
ja, das Weihnachtsgefühl, das uns auch jetzt an den Beinen hochkrabbelt. Ich habe mir gemerkt den Satz, ich bin ein Weihnachtsmensch. Vielen Dank, Till Brönner.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Vielen Dank an Till Brönner für seine Zeit, seine Gedanken und die Tugend, diese auch frei und ohne Bedenken zu äußern. Wir haben ja gerade gehört, dass viele Künstler genau davor zurückschrecken. Und danke, dass er seine Liebe zu diesem Fest, das uns heute Abend unter dem Baum vereint, dass er diese Liebe mit uns geteilt hat. Ich wünsche Ihnen und ihm, ich wünsche Ihrer Familie und uns allen jetzt ein frohes, ein harmonisches Weihnachtsfest und anschließend besinnliche Festtage. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.